Nun, nachdem Jesus sein Grab verlassen hatte, begegnete er während 40 Tagen seinen Jüngern. Und manchmal erschien Jesus sogar vor den versammelten Christen. Jesus zeigte sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Also da gab es große Versammlungen von Christen und da ist Jesus erschienen. Was für eine wunderbare Vorstellung, wenn Jesus heute hier in unserer Versammlung erscheinen würde. Ich würde natürlich sofort absitzen. Oder wir würden alle aufstehen und uns und ihn verehren. Was muss das für ein großartiges Moment gewesen sein? Das berichtet übrigens Paulus im Korintherbrief. Die 40 Tage waren schnell vorbei und eines Tages, es war beim gemeinsamen Essen, forderte Jesus seine Jünger auf, in Jerusalem zu bleiben, bis erfüllt würde, was er ihnen bereits angekündigt hatte. Er sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Doch die Jünger waren mit anderen Gedanken beschäftigt. Statt zu fragen, wie das vor sich gehen würde, wenn sie vom Heiligen Geist erfüllt würden, wo das denn ist, wie das geht, reagieren sie so, wie wenn sie das nicht gehört hätten. Wie wenn sie das nicht interessieren würde. Sie fragen Jesus, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Muss man sich ja vorstellen, was jetzt Jesus eben gesagt hat und sie nehmen ein ganz anderes Thema auf. Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit der Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, ganz Judäa, in Samaria und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das, was den Jüngern wichtig war, war offensichtlich Jesus gar nicht wichtig. Und das werden wir jetzt genauer anschauen. Die Jünger waren sehr privilegiert. Mit eigenen Augen sahen sie Jesus, den Auferstandenen. Sie konnten ihn sogar berühren. Johannes beschreibt das in seinem Brief und damit beschreibt er seine Autorität als Apostel. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Das Wort des Lebens. Und Jesus ist das Wort des Lebens, von dem spricht hier Johannes. Er hat es berührt, das Wort des Lebens, mit eigenen Händen. Die Jünger hatten also die anschaulichste und intensivste theologische Ausbildung aller Zeiten. Jesus selber lehrte sie nach seiner Auferstehung, wie sie die prophetischen Aussagen des Alten Testamentes zu verstehen haben. Während 40 Tagen erschien er den Jüngern immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Das war die intensivste theologische Ausbildung schlechthin. Wenn wir heute eine theologische Ausbildung machen, dann bauen wir auf dem auf, was uns genau diese Apostel weitergegeben haben. Die Jünger bekamen einen tiefen Einblick in die Pläne Gottes und Jesus erklärt ihnen, wie sich das Reich Gottes entwickeln wird und dass der Tag kommen wird, an dem das Reich Gottes nicht mehr verborgen bleibt, sondern sichtbar und mächtig in Erscheinung treten wird. Und das Interesse der Jünger war fokussiert auf das Kommen des Reiches Gottes. Der Heilige Geist, was Jesus eben gesagt hat, das interessierte sie in diesem Moment nicht. Sie wollten wissen, wann es denn endlich soweit ist und sagen, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst. Jesus, sag doch, geht es jetzt gleich los? Startet das, was du uns jetzt erklärt hast? Werden wir jetzt erleben, was wir schon lange ersehnen? Ja, die Erwartung vom Volk Israel und die Sehnsucht nach dem israelitischen Reich war sehr groß. Und als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ein Gleichnis über das Reich Gottes erzählte, stieg die Erwartung der Zuhörer enorm. Seine Zuhörer meinten nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Und auch die Jünger hofften, dass Jesus dieses Reich errichten wird. Man hoffte, dass das sofort passiert. Sie verstanden die Welt nicht mehr, als ihr Herr am Kreuz hingerichtet wurde. Sie hatten etwas ganz anderes erwartet, dass er in Jerusalem den Thron Davids besteigt und das römische Reich zerschlägt, die römische Herrschaft aus Israel herauswirft. Und auf dem Weg nach Emmaus sagen dann die Jünger, wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Uns wäre es nicht anders gegangen. Wir wären bestimmt auch so enttäuscht gewesen wie diese Jünger. Und das zeigt uns, wie präsent die Hoffnung und die Sehnsucht im Volk Israel und bei den Jüngern war, dass das Reich Gottes bald und endlich errichtet wird. Und natürlich wollten sie wissen, wann es denn nun soweit ist. Am liebsten wäre es ihnen gewesen, es würde sofort beginnen. Und Jesus kann diese Frage gut verstehen, denn die Erwartung der Jünger war ja nicht falsch, sie war nicht auf einer falschen Fährte. Doch er kann ihnen keine befriedigende Antwort geben. Er sagt, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu erkennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Der Zeitpunkt ist und bleibt unbekannt. Zeitspannen und Zeitpunkte bleiben für alle Zeiten ein streng gehütetes Geheimnis. Allein der Vater im Himmel kennt den genauen Zeitplan. Niemand sonst. Und so warten wir bis heute auf diesen Tag. Und wir heute könnten sogar in der Versuchung geraten, das sichtbare Kommen des Reiches Gottes nicht mehr ernstlich zu erwarten. Nicht mehr so wie damals. Wir könnten denken, wenn es in den letzten bald 2000 Jahren nicht errichtet wurde, weshalb soll es gerade in diesem Jahrhundert, weshalb morgen kommen? Und leider gibt es immer wieder Leute, die mit dieser Spannung nicht leben können. Sie meinen, sie müssten Gott etwas nachhelfen und sie rechnen aus, wann nun dieser große Tag kommt. Sie fanatisieren andere Menschen und führen sie dadurch in die Irre und oft auch ins Elend. Da haben schon viele Leute haben alles verkauft, alles zurückgelassen, weil sie so fanatisiert wurden, dass an dem Tag jetzt das Reich Gottes anbricht. Und es kam nicht. Ich glaube nicht einer einzigen Prophezeiung in dieser Richtung. Ich glaube nicht einer einzigen Prophezeiung. Kein Mensch kann das je wissen und je errechnen. Und mag er noch so clevere Methoden anwenden. Wenn Jesus seinen Jüngern so deutlich sagt, dass der Zeitpunkt allein vom Vater bestimmt wird und wir nicht wissen sollen, wann es sein wird, wie können sich Menschen das Recht herausnehmen, einen solchen Zeitpunkt zu errechnen. Ich kann das nie nachvollziehen, wenn ich das wieder höre und jemand das macht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wie kann man das tun? Klar, Geheimnisse über eine gewisse Faszination auf uns aus. Und gerne würde man ein Geheimnis lüften und gerne gehören wir natürlich tendenziell zu den Eingeweihten, die etwas mehr wissen als die anderen. Doch wer sich damit beschäftigt, dieses Geheimnis zu lüften, der verschwendet nicht nur seine Zeit, sondern er verhält sich respektlos gegenüber dem Schöpfer, weil Gott nicht will, dass wir diesen Zeitpunkt wissen. Statt sich mit solchen Berechnungen und Theorien zu beschäftigen, sollten wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf unser Leben heute. Eigentlich auch das Thema vom Auffahrtscamp. Auf unser Leben heute mit Jesus. Petrus schreibt in seinem Brief, weil ihr also auf diese Dinge, auf den neuen Himmel, auf die neue Erde wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, alles, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Das ist unsere vornehmliche Aufgabe. Mit anderen Worten, bis der neue Himmel und die neue Erde, das Reich Gottes sichtbar in Erscheinung treten wird, sollen wir heute ein Leben führen in der Gemeinschaft mit Gott und ein Leben, das Gott gefällt. Und insofern ist der Zeitpunkt, wann es soweit sein wird, nicht wichtig. Für uns stellt sich vielmehr die Frage, ob wir überhaupt auf dieses Reich Gottes warten. Stehen wir am Morgen auf und denken daran, dass einmal dieser wunderbare, erlösende Tag kommen wird? Und dass es vielleicht sogar der heutige Tag sein könnte? Nun, wenn es Jesus nicht wichtig findet, dass die Jünger diesen Zeitpunkt kennen, so sagt er ihnen jetzt, was er für wirklich wichtig erachtet. Und er kommt nochmals auf den Heiligen Geist zu sprechen. Er kommt nochmals auf das Ursprüngliche zurück, was er eigentlich da sagen wollte. Denn in Zukunft wird der Heilige Geist für die Jünger von größter Bedeutung sein. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, und Samaria und überall, sonst auf der Erde, selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Bevor die Jünger das Reich Gottes in seiner Fülle und Vollkommenheit erleben werden, haben sie also einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Sie sollen Zeugen von Jesus sein. Und das nicht nur in Jerusalem, sondern sogar bis ans Ende der Erde. Zeugen der Auferstehung von Jesus müssen sie sein. Sie haben mit Jesus nach seiner Auferstehung gesprochen. Sie haben ihn berührt. Sie sind Augenzeugen dafür, dass die Macht des Todes gebrochen und dass der Tod überwunden und besiegt ist. Sie sind Zeugen des Auferstandenen. Das, was sie mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört haben, sollen sie jetzt weitererzählen. Als die Jünger kurze Zeit später einen Apostel anstelle von Judas wählten, war eines der wichtigsten Kriterien, dass er überhaupt Apostel werden konnte, finde ich sehr interessant. Einer von denen, sagten sie, die das alles miterlebt haben mit Jesus, sollen zusammen mit uns von was Zeuge sein? Zeuge seiner Auferstehung. Er soll den Auferstandenen gesehen haben, deshalb sagt Paulus später, dass er wie durch eine Missgeburt Apostel geworden ist, weil Jesus, der Auferstandene, sich ihm nochmals gezeigt hat. Ganz unerwartet. Und deshalb war auch Paulus ein Zeuge der Auferstehung, weil Jesus sich ihm in besonderer Weise nochmals offenbart hat. Aber wie sollen diese Männer die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen? Sie hatten keine Ausbildung in Marketing. Sie gehörten nicht zu den Gelehrten. Sie waren nicht im Handel tätig und bereisten die Welt. Sie werden das nicht erfüllen können. Unmöglich. Diese wenigen Apostel sollen die ganze Welt erreichen, sollen das erreichen, was heute da ist, dass wir heute da sitzen und über Jesus sprechen. Unmöglich. Es sei denn, Gott selbst würde ihnen helfen. Gott selber würde sie für diese Aufgabe befähigen. Und genau das tut Gott. Er rüstet die Jünger aus, indem er ihnen den Heiligen Geist schickt. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, seine Zeugen zu sein. Es ist der Heilige Geist, der den Jüngern die nötige Kraft gibt, von Jesus zu zeugen. Der Heilige Geist wird sie befähigen, von Jesus zu erzählen, auch dann, wenn es schwierig sein wird. Und Petrus hatte am Pfingsten begonnen, als der Heilige Geist über sie kam. Wir haben ja schon gehört, diese Pfingstpredigt, eine vollmächtige Predigt. Und er bezeugt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wir alle sind Zeuge dafür. Wir haben ihn alle gesehen, den Auferstandenen. Und dieses Zeugnis von Jesus ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kommt zu uns, damit wir dazu befähigt werden, die Verbreitung des Evangeliums zu fördern. Haben wir das schon mal überlegt? Wenn mich jemand fragt, was ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes? Dann sage ich nie, dass ich geistliche Gaben bekomme. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, dass er mich befähigen will, damit ich mich an der Verbreitung des Evangeliums beteilige. Und das bestätigt auch Jesus, als er seinen Jüngern einmal sagte, was der Heilige Geist tut im Johannesevangelium. Wenn der Tröster, der Heilige Geist kommt, wird er der Welt zeigen, dass ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt wird. Und wie wird der Heilige Geist das zeigen? Wie wird er das machen? Wird er irgendwann erscheinen und das über die Welt verkündigen? Nein, er wird es tun, indem Menschen dazu befähigt werden. Er wird Menschen befähigen, die genau diese Botschaft weitertreiben, weltweit. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist die Verkündigung des Evangeliums, die Bekanntmachung von Jesus. Und mir ist bewusst, dass der Heilige Geist Gaben schenkt. Ich will das gar nicht minimieren. Er führt und leitet uns. Doch ist und bleibt seine Hauptaufgabe die Verkündigung des Evangeliums. Und Jesus sagt selbst, der Heilige Geist wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Der Heilige Geist wird Jesus und nicht sich selbst ins Zentrum stellen. In der Apostelgeschichte finden wir einige Beispiele, die zeigen, wie zentral für den Heiligen Geist die Verkündigung ist. Das zeigt sich bereits am Pfingsten. Oft beschäftigen wir uns am Pfingsten mit dem sogenannten Pfingstwunder der Zungenrede. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wie viel Uneinigkeit ging schon über die Christenheit an diesem Punkt? Weil man sich stritt, was ist denn die Zungenrede genau, hin oder her? Natürlich ist es ein eindrückliches Geschehen. Ich glaube auch, dass es genauso passiert ist. Aber egal, wie man diese Zungenrede deutet, wichtig ist doch, was der Heilige Geist durch diese Zungenrede bewirkte. Was hat der Heilige Geist durch die verschiedenen Christen getan? Und die Leute, die das gehört haben, sagen Folgendes. Wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Das ist doch das Entscheidende. Die Menschen, die da standen, egal wie man die Zungenrede deutet, aber was ist passiert? Sie haben diese Menschen, die in Zungen gesprochen haben, gehört, wie sie von den großen Taten Gottes erzählen. Der Heilige Geist hat bewirkt, dass diese Christen Gott groß machen. Nicht die Zungenrede steht hier im Vordergrund, sondern die Botschaft, die weitergegeben wurde. Sie sprachen über die wunderbaren Dinge, die Gott getan hat. Oder als Petrus und Johannes verhört wurden, hatte man sie entlassen mit der Androhung, dass sie ja nicht mehr von Jesus sprechen dürfen. Sonst passiert was. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Wenn die Stadt Zürich sagen würde, der Stadtrat, so, jetzt darfst du nichts mehr von Jesus sagen, du darfst wohl noch in deiner Kirche davon sprechen, aber ja nicht in der Öffentlichkeit. Sonst werden wir dich einsperren. Dann komme ich zu euch und dann sage ich, Leute, wenn wir noch etwas von Jesus erzählen in Zürich, dann sind wir im Knast. Dann erschrecken alle. Dann fragen wir uns, wie machen wir das, wie sollen wir das jetzt regeln? Und was machten diese Christen? Sie baten Gott darum, dass er sie möge furchtlos und unerschrocken sein lassen, das Evangelium zu verkündigen. Und wie ist die Antwort Gottes? Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was haben sie getan? Sie verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das hat der Heilige Geist in ihren Herzen bewirkt, dass sie die Freiheit bekommen haben, das Evangelium unerschrocken zu verkündigen. Und von Stephanus lesen wir, der sich vor dem Hohen Rat zu verantworten hatte, gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnte sie nichts ausrichten. Noch viele Beispiele könnte ich hinzufügen. Eines wird daraus klar: Der Heilige Geist fördert die Verkündigung des Evangeliums. Ohne den Heiligen Geist würden wir nichts von Jesus erzählen, keine Traktate weitergeben, keine Musicals durchführen, keine Jungschar machen, was wir auch immer tun. Und alles, was wir der Verbreitung des Evangeliums tun, ist ohne den Heiligen Geist kraftlos. Der Heilige Geist kann Menschen existenziell treffen. Zwei gegensätzliche Beispiele aus der Apostelgeschichte zeigen das. Nach der Predigt des Petrus am Pfingsten berichtet Lukas, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Diese Menschen wurden durch die Predigt bewegt und sie realisierten, dass sie ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen sollten. Und drei Kapitel später begegnet uns eine andere Reaktion. Es heißt, bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle getötet. Zwei verschiedene Reaktionen, aber eine Ursache. Sie hörten die Botschaft des Evangeliums. Die Kraft des Heiligen Geistes hatte hier ihre Auswirkungen gezeigt. Und damals ist es nicht anders wie heute. Wir haben den Heiligen Geist nicht nur bekommen, damit wir in einer guten Beziehung zu Gott leben können. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, damit wir Zeugen von Jesus sein können. Sind wir uns dessen bewusst, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir von Jesus sprechen, wenn wir predigen, wenn wir Traktate weitergeben, dass das ist, was Gott wollte, was der Heilige Geist in uns bewirken will, und dass nicht nur im Vordergrund steht, dass ich den Heiligen Geist habe, dass es mir gut geht? Dass der Heilige Geist zuständig ist für mein Wohlbefinden? Der Heilige Geist öffnet Herzen und kann Betroffenheit auslösen. Es ist unsere Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben und die Verbreitung des Evangeliums zu unterstützen. Ganz verschieden, wie wir sind. Aber wir sind alle in diesen Auftrag mit einbezogen. Die Aufgabe der Jünger ist auf die Menschen übergegangen, die durch ihr Zeugnis zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und deshalb gilt das, was Jesus den Jüngern sagt, in gewisser Weise auch uns. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und das passiert heute bei der Wiedergeburt, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und überall sonst auf der Erde, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Diese Reihenfolge übrigens hier von den Missionsgebieten ist die Reihenfolge oder die Einteilung der Apostelgeschichte. Zuerst wird berichtet über die Verbreitung des Evangeliums in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samaria und schlussendlich bis ans Ende der Erde. Das ist dann Rom und dann noch in die entferntesten Gegenden, dann noch über Rom hinaus. Jesus wollte seinen Jüngern den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nicht verraten. Er wollte ihnen nicht sagen, wann das israelitische Reich wiederhergestellt wird. Aber Jesus sagt ihnen, welche Aufgabe sie jetzt zu erfüllen haben. Diese Aufgabe ist bis heute aktuell geblieben. Mit der Apostelgeschichte ist die Verbreitung des Evangeliums ja nicht abgeschlossen. Wir sind jetzt die Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geistes mithelfen, das Evangelium in die entferntesten Gegenden zu bringen. Und sind wir dazu bereit? Wollen wir anpacken und diesen Auftrag und diese Aufgabe von Jesus ernst nehmen? Wollen wir dem Heiligen Geist den nötigen Raum geben? Der Heilige Geist will sein Werk mit und durch uns tun. Und wir sind aufgefordert, Zeuge zu sein. Und um uns nochmals deutlich zu machen, möchte ich das sagen, was Paulus den Römern schreibt, dass der Heilige Geist eben nicht unabhängig von uns das tut. Dass wir nicht einfach sagen können, wir beten dafür, dass der Heilige Geist das Evangelium verbreitet. Sondern der Heilige Geist verbreitet das Evangelium mit und durch uns. Paulus schreibt deshalb den Römern, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man ihm glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Nur dann, sagt Paulus. Er sagt nicht, wenn niemand da ist, dann macht das der Heilige Geist. Nur dann, wenn jemand da ist, der das tut, wie auch immer, sei es durch Traktate, sei es durch Fernsehen, sei es durch Internet, sei es durch persönliche Gespräche, sei es durch Evangelisationen, sei es durch Gottesdienste, sei es durch Sonntagsschule, sei es durch Jungschar, durch Musical, wie auch immer. Aber es sind immer Menschen, die handeln. In der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist also unsere Aufgabe, die Botschaft zu verkündigen. Den Heiligen Geist haben wir bekommen, damit wir uns an dieser Aufgabe beteiligen können. Denn der Heilige Geist will uns darin unterstützen. Und wir können es machen wie die Christen in Jerusalem und beten. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Höre nun, wie sie uns sagen wollen in unserem Umkreis, komm, schweig doch. Glaube ist einzige Privatsache. Sag gar nichts darüber. Es gehört nicht zu unserer gesellschaftlichen Übereinkunft. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Ja, Vater, das ist eine großartige Botschaft, die wir haben. Und doch merken wir, dass es nicht immer einfach ist, das, was uns tief am Herzen liegt, weiterzugeben. Viele von uns kennen auch diese Furcht und diese Bedenken, von dir zu sprechen und von dir zu erzählen. Wir fürchten den Widerstand, wir fürchten den Spott. Und doch willst du, dass wir uns an diesem Auftrag beteiligen. Und du hast uns nicht allein gelassen mit dieser Aufgabe, das würden wir gar nicht schaffen, sondern du hast den Heiligen Geist in uns gegeben. Und Herr, so schenke, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes diesen Auftrag als Gemeinde und im persönlichen Leben auch tun können. Zeig uns, wo unsere Gaben sind in diesem Bereich. Wie wir die Förderung des Evangeliums, der Verbreitung des Evangeliums unterstützen können. Jeder in seiner Gabe, in seinen Fähigkeiten, seinen Möglichkeiten und Kräften. Aber vor allem, dass wir die Kraft sehen, die durch deinen Geist kommt, der in uns lebt. Ja, wir danken dir einfach, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast und dass du mit uns unterwegs bist. Dass du durch den Heiligen Geist in uns lebst, ist ein großes Privileg. Wir danken dir und beten dich an. Amen.